SRF 1.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
M.O. Das sind die Initialen von meinen beiden Gästen heute. Maya Onken und Martin O. Beide sind aus der Ostschweiz, heute an der Ostern sind sie da. Und beide sind eine Art Stimm- und Sprechkünstler, respektive Künstlerin. Herzlich willkommen im Persönlich aus dem Werdenberger Kleintheater Fabrikli in Buchs, St. Gallen. Maya Onken, ihr seid Geschäftsführerin von Onken Academy in Uster, seid verheiratet, habt zwei Töchter, ihr unterrichtet, seid Dozentin, Coach und Rednerin, schreibt Bücher zu Frauenthemen und gebt Kurse. Wie viele Stunden hat euer Tag?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich wünschte, ich hätte mehr. Aber auch noch bis jetzt 24, wie alle anderen. Und manchmal tue ich noch etwas verlängern, stehe ich einfach früh auf am Morgen. Mhm. 6 oder um 5 oder um 4. Und dann gibt es ein paar mehr.
Euer Hauptthema ist ja der Balanceakt von Familie, Kinder, Berufsleben. Was ist für euch die grösste Herausforderung?
Ja, also das ist eigentlich sozusagen immer ein neues Wochenprojekt, all die Geschichten unter einen Hut zu bringen, ohne viel Geschirr verschlagen. Und manchmal klappt das ganz gut, manchmal gibt es doch ein paar Scherben. Und da starte ich eigentlich jeden Sonntag wieder neu in die Woche rein. Ich mache mir einen Wochenplan, wo ich versuche, alles zu planen. Und dann schaue ich mal, ob es klappt.
Auf die Scherben kommen wir dann noch zurück. Martin O., das ist ein Künstlername, der heisst eigentlich richtig Martin Ulrich. Der seid als Stimmakrobat unterwegs, schon manches Jahr, tretet mit Soloprogramm auf und macht Shows bei Galas und Events. Der singt Arien, jodelt, samplet eure Stimme, könnt tönen wie ein ganzer Chor. Und gleichzeitig seid ihr eigentlich ein so ein schlanker Typ, nicht sehr gross. Woher nehmt ihr die Stimmgewaltigkeit?
Okay, woher kommt beim Sprenzel die Stimme?
Bei was?
Sprenzel.
Ein Sprenzel ist...
Man übersetzt es schnell vom Thurgau, ist es Berndeutsch.
Ja, gerne.
Das sind schmale Persönlichkeiten, dünne, schmale, kleine Persönlichkeiten.
Ja, wahrscheinlich wirklich schmal.
Ja.
Schmal. Ja, ich bin selber erstaunt, was da zum Teil rauskommt. Und da hat sich einiges entwickelt, von tief bis hoch. Ja, das ist eine Stimme hat man und man soll sie ertönen lassen.
So. Wie wichtig ist denn eigentlich, also wenn man die Heldentenor sieht oder die Wagner-Sängerinnen und Sänger, da ist ja viel etwas dran. Wie wichtig ist denn die reine Muskelmasse oder das Fett für das Singen?
Ich weiß, also vom rein von der. Ich weiß es nicht genau. Bei mir ist es so, dass man, ich finde, man kann es auch mit weniger machen. Es tönt nach etwas. Ich glaube, für so eine richtige Stimmgewalt, ich singe nicht klassisch. Und ich glaube, für Klassik brauchst du noch andere Kraft und andere Ressourcen, um wirklich herzustehen und so einen grossen Platz zu füllen, jetzt nur von der Stimme. Ich bin ja selber fasziniert, wenn ich so jemanden höre, das tönt ja wie verrückt. Ich bin dort nicht ausgebildet. Fasziniert. Ich glaube, dort braucht es schon noch etwas, wenn man so einen sieht, dort stehen und wirklich abdrücken. Und man hockst zuhinterst und es klirbelt in den Ohren. Das ist faszinierend. Das ist wirklich faszinierend.
Maya Onken, habt ihr ihn schon gesehen auf der Bühne?
Jawohl, ich habe ihn schon gesehen in Deutschland an einem Hypnosekongress. Und er hat das sind 2.000-3.000 Leute gewesen, die sind also in Begeisterung ausgebrochen, ich sowieso, wo ich dann noch erfahren habe, dass er vom gleichen Ecke kommt wie ich, bin ich natürlich extrem stolz gewesen und ich habe all meine Banknachbarn gesagt, der kommt im Fall von dort, wo ich komme, der kommt von dort, wo ich komme. Und ich bin natürlich auch nach der Show dann sofort zu ihm gefielen und wollte CD kaufen, die sind aber schon sold out gewesen. Und bin dann einfach an und gesagt, ich komme auch vom Thurgau. Aber ich glaube, er mag sich nicht mehr daran erinnern.
Nein, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Wo jetzt?
Jetzt schon. Schon
ja. Mal.
Genau, jetzt sind wieder eingefallen.
Ihr seid ja nicht der Einzige, der in dieser Art unterwegs ist, als Stimmakrobat, der eben seine Stimme selber aufnimmt oder eben samplet und nachher quasi mit sich selber Duett singt. Was denkt ihr, was macht euren Erfolg aus? Ihr habt ja schon Preise gewonnen, den deutschen Kleinkunstpreis zum Beispiel. Was ist es?
Ich glaube, ich mache es schon lange. Und wenn man lange dranbleibt, wird man immer besser. Da könnte die Qualität entwickeln oder hat sich eine entwickelt, die man schätzt, glaube ich. Das ist mal das eine. Dann mache ich es auf eine spezielle Art, nehme ich jetzt mal an. Und ich glaube, es ist auch so. Und zwar so, dass es recht leicht daherkommt und für die Leute faszinierend sehr abwechslungsreich ist, dass man wirklich unterhalten ist über eine lange Zeit auch eine grosse Masse von Leuten. Ja, da ist eigentlich schon mal recht viel. Und dann die Fähigkeit entwickelt von Schlagzeug spielen über Instrumente
noch machen. Also Schlagzeug spielen mit dem Maul?
Mit dem Maul.
Mit der Stimme?
Mit der Stimme. Stimmmaul, dem sagt man Beatbox. Da entwickelt und da fetzt halt schon noch recht. Und dann die verschiedenen Stimmen oben drauf. Ich glaube, es ist sehr eine harmonische Sache, wo der herkommt. Und ich kenne eigentlich gar nicht so viele, die das auch noch so machen wie ich. Und das ist eigentlich ziemlich eine, sage jetzt mal, einzigartige Sache. Und das hilft schon im Gesamten. Denn dort,
ihr seid ein klassischer Solist. Ihr seid eigentlich immer allein unterwegs mit eurem Programm. Ihr habt lange, abendfüllende Programme. Ihr habt aber auch kurze Einsätze, die ihr bei Events und Galas macht. Ihr seid allein unterwegs.
Unterwegs, das stimmt nicht. Also unterwegs, vielleicht sieht man mich allein auf der Bühne stehen. Meistens Tontechniker dabei, meistens Lichttechniker dabei, die alles noch abrundet und sehr nah mit mir zusammenarbeitet. Das ist ein Teamwork, was dort war eigentlich. Und auch sonst rundherum hat es noch ganz viele Leute, die mitarbeiten, dass das so ist, wie es ist. Aber auf der Bühne sehe ich eigentlich mich und als Solist.
2 Stunden kann so ein Programm gehen. Wie hält sich das durch? Die sind 2 Stunden ganz allein auf der Bühne.
Voilà.
Ja, voilà. Wie machen Sie das?
Ja, das ist dann wirklich die Arbeit, 2 Stunden. Singen, 2 Stunden zu unterhalten, 2 Stunden zu faszinieren, 2 Stunden zu begeistern. Das ist dann meine Aufgabe. Ich brauche 1 Liter Wasser dazu, vielleicht 1,5 und eine gute Stimmung. Und dann geht es los.
Mhm. Ja. Ihr habt, vor ein paar Wochen, 14 Tage, seid ihr verkältet gewesen.
Voilà.
Und was habt ihr müssen da Vorstellungen absagen?
Ja, das passiert höchst selten, sehr ungern. Ich war dann so weit mit der Stimme, dass es einfach nicht mehr gegangen ist. Ich habe dort wieder herausgefunden, der Körper kann noch viel machen. Also man kann vielleicht noch irgendwelche Alkali irgendetwas nehmen. Und man kann gleich gehen arbeiten, was man auch immer schafft. Aber die Stimme ist etwas, das ist so fein. Das sind so feine Organe, die einfach mit zusammen. Wenn da etwas nicht geht, und dort hat es massiv nicht, ist nicht gegangen, dann musst du aufhören, dann geht es nicht. Und das ist hart, weil das will ich nicht. Die Leute kommen, sie kommen rein und man sagt ihnen, ja. Tut mir leid, ich kann nicht singen. Das ist etwas
und ihr seid freischaffend, ihr könnt nachher nicht in den Arbeitsplan hineinschreiben, krank, und bekommt
nein,
den Lohn
gleich. Ja, genau. Nein. Der Veranstalter sagt dir nicht, komm, nimm es gleich.
Ja. Das heisst, ihr habt einen Lohnausfall?
Voilà. Und das ist dann so.
Ja. Das ist ärgerlich.
Ja. 1, 2, 3 Mal Max statt Träge rein vom Fluss her. Aber natürlich ist da eine Gefahr. Und da gibt es auch Leute, die ihre Stimme versichern lassen.
Aha.
Aber das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gemacht.
Seid ihr besonders vorsichtig, wenn es um Verkältungen geht? Alle husten und schnuddern und ihr macht einen ein kleines Tüchli vor das Gesicht?
Das Japan-Säckchen vor das Gesicht? Nein. Nein, weil ich finde, ich will's nicht, wenn man Angst hat vor etwas, habe ich das Gefühl, es kommt noch fast mehr dorthin. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich zum Beispiel irgendwo bin und da kommt einer hustend rein und oh nein, adieu miteinander. Also das geht gar nicht. Und im Zug rein hustet es. Und irgendwie wirst du paranoid. Oder dann musst du irgendwie mit einem Helm rausgehen. Und es gibt auch solche, die machen das ein bisschen extrem. Und ich finde das nicht. Ich finde, es muss leben, es muss passen, es muss stimmen. Ich kann auch mit einem gewissen Amount von nicht zwei sein können singen, aber eben, es hat eine Grenze.
Ist die Stimme jetzt optimal?
Jetzt ist sie nicht optimal. Da höre ich so einen Kratzen drin. Und die Oberstimme ist auch noch nicht ganz da, von der Verkältung noch. Und weil ich über die Grenze aus bin. Das ist ja dann auch mal etwas. Also wenn man singt, also es ist nicht gut, und man geht drüber über die Grenze, dann hat man nach 2, 3 Wochen eigentlich einen Puff. Und dann muss ich da überlegen, in der Klassik singt kein Mensch, wenn er verkältet ist. Der geht nicht, weil die machen sich die Stimme kaputt.
Wir werden auf jeden Fall noch eine Kostprobe von eurer Stimme bekommen. Maja Onken, für euch ist die Stimme auch sehr wichtig. Ihr seid Redner. Mhm. Was bedeutet für euch die Stimme?
Also für mich ist die Stimme natürlich ein Instrument, um meine Gedanken zu transportieren an Empfänger. Und von dem her mache ich mir nicht so viele Gedanken wie der Herr Ulrich, weil ich könnte auch verkältet noch reden, aber vielleicht nicht mehr so gut denken. Also dort wird es dann eher dort ein bisschen problematisch. Wenn das da im Kopf ein bisschen verkatert ist, dann ist es dann eher der Moment, wo ich mal absägen muss.
Wenn ihr als Redner eingeladen werdet, ja. was wollen die Leute von euch?
Natürlich einen unterhaltsamen Abend, einen unterhaltsamen Nachmittag, je nachdem, wo sie mich gebucht haben. Sie wollen Food for Thoughts, also Gedanken und Impulse, die sie weiterdenken können, die sie anregt und inspiriert. Und sie wollen vielleicht auch ein bisschen Show. Und ich glaube, das gebe ich ihnen auch gern, weil jetzt sitze ich bei ihnen da, aber so stehe ich auch und ich laufe umeinander und ich habe mit den Leuten Kontakt und ich lache mit dem Publikum und ich sage auch mal, wie viele sind denn von ihnen jetzt und dann Hand hoch und so. Oder ich nehme mal jemanden raus und sage, kommen Sie mal führen, wir demonstrieren das jetzt gerade mal. Und dann ist das ziemlich unterhaltsam und spannend und lässig, macht mir selber Spass. Und da geht die Zeit auch einfach vorbei. Und die Stimme ist einfach das Werkzeug, um die Relationen ansetzen und meine Gedanken zu transportieren.
Was ist aus eurer Sicht eine schöne Stimme? Sprechstimme?
Eine schöne Sprechstimme? Ist sicher jetzt eine Stimme, die mich trägt, die mich so ein bisschen in Trance versetzt. Und das kann aber auch eine spannende Stimme sein, nicht so eine harmonische. Es kann auch eine sein mit Ecken und Kanten, aber sie muss mich anregen und etwas mit mir machen.
Gibt es eine Stimme, die sagt, nein, das will ich nicht? Martino, habt ihr vielleicht eine Stimme, die ihr allergisch seid?
Ha, hat bei mir nicht viel mit, also habe das Gefühl, hat nicht viel mit Stimme zu, sondern mit was man transportiert mit dieser Stimme. Mhm. Und da kann die blöde Stimme gut sein, wenn das gut ist, was man transportiert und umgekehrt.
Ja, also ich bin eher ein bisschen reagiere stark, wenn jemand sich künstlich kleiner macht und ich das in der Stimme höre. Also wenn jemand so zumacht und unsicher ist und ich denke, hey, du hättest etwas zu sagen und du sagst doch und dann kommt da so ein Knarz raus und von dem her bin ich eher auf das, wo ich reagiere und dann auch hingehe.
Das ist natürlich euer Thema
bei den Kursen. Das sehe ich natürlich darum auch.
Genau, also die Frauen, insbesondere Frauen, aber auch Männer, die ihr Potenzial entfalten sollen, auch stimmlich. Ja. Das kommen noch. Maja Onken, eure Mutter ist eine schweizweit bekannte Persönlichkeit, Julia Onken. Sie ist für die Leute eine gefürchtete Feministin. Mhm. Und als ich euch angerufen habe, habt ihr als erstes gefragt, ob ich sicher sei, dass ich euch wollte, meine. Warum habt ihr das gemacht?
Ja, weil wir beide Onken heissen und manchmal die Leute so ein bisschen, einfach sagen, oh, wir brauchen den Onken. Und ich gar nicht weiss, wollen sie jetzt mich, Maja Onken, oder wollen sie Julia Onken. Das hat schon ganz am Anfang, als ich so ein bisschen auch in die Öffentlichkeit gekommen bin, hat es da ein paar Verwechslungen gegeben, aber jetzt in letzter Zeit eigentlich nicht mehr. Also, und von der Stimme her, das ist vielleicht noch spannend.
Und von der Sprache
her? Und von der Sprache her verwechselt man uns manchmal. Also wenn man uns am Telefon hat, dann kann es schon sein, dass man nicht weiss, wer jetzt redet.
Das ist die Tochter von einer berühmten Mutter. Wie hat ihr das erlebt?
Ja, da werde ich natürlich viel gefragt. Und es ist so, primär ist das mal einfach meine Mutter gewesen, oder? Wie Töchter das so haben, da hat man eine Mutter und die ist da daheim und wurschtet umeinander und dann findet man sie unterschiedlich gut. Und ich habe natürlich ihren Werdegang dürfen miterleben, mitverfolgen und ich bin ich bin auch sehr interessiert gsi an dem. Wir haben zum Beispiel, ich habe gerade so angefangen zu studieren, wo sie so ihre ersten Lehrgänge entwickelt hat und die hat sie mit mir besprochen. Das erste Buch habe ich ihr redigiert, weil ich dort gerade an der Matur gsi bin und natürlich grammatikalisch mit der Kommasetzung top gsi bin und dann habe ich ihr da das Manuskript durchgestrahlt und dann haben wir nämlich ein Pfännchen nebendran angemalt, wenn ich sage, jetzt haust du Mann in die Pfanne, oder? Das würde ich vielleicht noch mal überlegen. Und von dem her habe ich sie so dürfen auch wie begleiten und habe natürlich den Erfolg auch mitbekommen, bin so wie halt mit drin gewachsen. Und wenn ich halt schon noch muss sagen, ich komme eben vom Thurgau und da habe ich eben die bekannte Mutter gehabt, aber ich habe eben auch einen bekannten Onkel gehabt. Und wenn ich an die Post bin, irgendwie einen Abholungsski bringen und dann haben die gelesen, Maja Onkel, dann haben sie mich sofort so angeschaut und dann habe ich immer gesagt, ja, nein. Ja, sie ist meine Mutter. Nein, er ist nicht mein Vater, ist der Onkel.
Kann jetzt das ist der Thomas Onkel, der Ständerat war
genau.
Und sehr jung gestorben ist.
Sehr jung gestorben. Eben, und von dem her bin ich so immer mit meinem Namen konfrontiert worden. Vielleicht auch darum frage ich, wollen Sie wirklich mich? Oder? Weil es noch andere Onkels gibt, von dem her.
Die sind geheiratet, die haben ja entschieden, euren Mädchennamen zu behalten. Hat es eben auch Vorteile?
Also ich trenne das eben wirklich ganz strikt, mein Privatleben und mein berufliches Leben. Und ich habe den Namen von meinem Mann angehängt. Den möchte ich jetzt gar nicht gerne nennen, weil das ist so mein Inkognito-Teil. Und wenn ich in die Schule gehe, zu den Lehrern von meinen Kindern und so, dann nenne ich eben dann den anderen Namen.
Ja, weil das ist natürlich ein Lehrerschreck, oder? Die wissen ja alles besser.
Die haben immer Angst vor mir. Dabei bin ich so nett und verbindlich und wertschätzend und humorvoll und zutragend und harmonisierend und mediatisierend und also Sie haben nachher immer Freude, oder? Aber zuerst denken sie immer, oh. Darum tue ich ihnen da gar nicht an. Ich komme ja unter Mandanamen und mache das. Meine Tochter sagt auch immer, Mami, gell, du ziehst dich dann in beige an, damit es ganz dezent herkommt.
Und nicht so im roten Jacke und der Glitzerhose.
Nein, das geht gar nicht. Das findet sie dann ultra peinlich. Also von dem her habe ich da so wie einen Privatteil, wo ich auch mich zurücknehme und einfach... Ja, und dumm ist es so in der Apotheke, wenn ich nicht mehr weiss, wenn sie sagen, ja, sie sind ja sicher bei uns Kunden, wie ist der Name? Dann muss ich alle nehmen und alle Kombinationen nennen und irgendwie einer klappt dann, oder?
Wo seid ihr bis heute, vorhin gesagt, ihr habt beim Text von eurer Mutter ein Pfändli hergezeichnet, dass ihr einen Mann in die Pfanne holt. Wo seid ihr bis heute eigentlich nicht einverstanden mit ihr?
Also ich habe die Sache immer anders gesehen, wie sie. Also ich muss es so sagen, das sind andere Zeiten gewesen, die 68er. Ich bin von der 68er Revolution gekommen und habe eigentlich die ganze Aufraumarbeit von der Emanzipation, die ist ja schon zu sagen vorüber gewesen, wo ich angefangen habe zu denken. Also da ist auch mein Vortrag, den ich oft halte, dass wir junge Frauen, also jetzt bin ich nicht mehr so ganz jung, aber damals, die haben immer so gedacht, wir können nach Las Vegas brausen, alles ist weggeräumt, der Schutt auf der Autobahn sozusagen. Der emanzipatorische Schutt haben ja natürlich all die Emanzen auf die Seite geschaufelt und dann haben uns Jungen gesagt, so, und jetzt könnt ihr fahren. Und das ist natürlich ein Irrtum. Da merken dann die Frauen, wenn sie Kinder bekommen, dass es nicht mehr geradeaus weitergeht, sondern sie können den Blinker setzen und rechts raus. Oder? Und dann mal überlegen, wie geht es bei mir weiter, auf welchem Seitenpfädchen und in welchem Tempo kann man dann noch weiterfahren. Und von dem her schätze ich da, was die Frauen auch für uns geregelt haben. Und ich denke, jetzt gerade so 2015 Stand ist es natürlich, wir müssen miteinander schauen, dass man das gestaltet. Und zwischendurch müssen wir Frauen schon mal noch sagen, Moment mal, also weißt, wir haben immer noch weniger Lohn. Es geht noch nicht wirklich gut. Weil jetzt ist so ein eine Welle gekommen, ja, jetzt ist alles erledigt. Jetzt können wir da jetzt Gleichberechtigung, alles da und die Frauen dürfen. Und das finde ich überhaupt nicht. Ich habe ja immer noch ganz viele Frauen bei mir im Seminar, wo ich merke, hey, Wiedereinstieg und schauen, wie man sich doch kann entfalten und mit der Familie da unter den Hut bringen. Das ist schwerste Arbeit. Immer noch, das ist noch überhaupt nicht geregelt. Aber ich bin sicher nicht männerfindlich oder würde jetzt sagen, die müssen weg oder anders, sondern gar nicht, sondern hey, die müssen wir einladen oder wir könnten uns manchmal ein Stückchen abschneiden von den Männern. Schaut mal, Frauen, wie die das machen. Das wäre noch ganz günstig, wenn wir das auch so würden machen. Dann könnten wir vielleicht ein bisschen, würden wir besser können verhandeln oder wir würden besser können organisieren oder die Sachen auf den Punkt bringen. Da könnte man dann einfach schauen.
Zu euch und eurer Familie, ihr habt vorhin eingangs gesagt, eben manchmal, es ist beim Organisieren von eurer Woche ein bisschen Geschirr verheyen. Ja. Was kann denn schief laufen? Was findet ihr euer Mann manchmal?
Ja, also wenn man dann am Mittwoch merkt, dass am Donnerstag der Besuchsmorgen wäre.
Und in der Schule?
Ja. Und dass uns das ja wichtig ist. Aber mein Mann auch gerade irgendeine Schulung im Tessin hat und am Morgen um 6 Uhr aus dem Haus muss und ich einen ganzen Tag Schulungstag habe.
Euer Mann macht was?
Er ist Verkaufsleiter in der Chemiebranche. Ist eigentlich ein Chemiker, ja. Aber ich darf nicht zu viel über ihn reden, hätte es nicht gern. Müssen Sie mir das, die gibt es einfach auch noch. So. Ja, und wenn ich dann auch noch Schulungen habe oder etwas, das ich nicht absagen kann, dann können wir eben dann nicht am Besuchsmorgen gekommen. Das war früher sicher etwas schwieriger. Und jetzt sind die Kinder ja ganz froh, Gott sei Dank, kommen die nicht. Oder? Das wäre wieder peinlich.
Die sind 12 und 15.
12 und 15, ja. Von dem her sind wir jetzt in einer anderen Phase, wo da nicht mehr so viel zählt. Aber jetzt gerade zum Beispiel habe ich meinem Mann vor zwei Tagen gesagt, du, früher haben wir ein Osterbäumchen daheim gemacht. Und haben noch so ein bisschen, ja, mit Osterhäschen und noch ein bisschen Deko und so. Und das ja überhaupt nicht. Was ist eigentlich los mit uns?
Nein, er hat gesagt, ja, du bist in einer Sendung am Sonntag, du machst nichts.
Ja, genau. Und er hat gesagt, du bist ja eh weg. Und wir räumen die Garage auf. Und von dem her, was wollen wir da Ostern noch dekorieren? Nein, er hat dann gesagt, natürlich, unsere Kinder sind irgendwie in einer anderen Phase und sehen es nicht mehr so. Kommen dann nicht mehr heim mit den bastelten Häschen und haben da irgendwelche Sachen vorbereitet. Aber wir feiern schon noch Ostern. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann denke, Kopf, ich bin schon ein bisschen...
Eine schlechte Mutter?
Ja, habe ein bisschen versagt. Ja.
Ganz ernst?
Ja,
nein, das denken Sie nicht.
Doch, ich ging dann schon zu Kollegen und sagte, sag mal, bin ich eine schlechte Mutter? Und sie sagte, nein, du machst das gut. Und die sind in einer anderen Phase, wenn die Junge immer oben im Zimmer hockt und ich runterkomme, was willst du das Bäumchen machen? Die sieht das ja gar nicht, oder? Mhm. Also von dem her relativiert es sich natürlich. Aber ich habe schon den Anspruch, natürlich... auch eine gute Performance daheim zu liefern, oder? Oder wenn dann der Chemiefäger an so einen Zettel hineinschmeißt, der kommt in einem Dienstag im Viertel ab 11, dann denke ich, ja, aber woher nimmt der an, dass jemand daheim ist? Mhm. Oder? Ich komme um 11:55 und dann schnell zum Mittag und so und um 10:45 habe ich noch zu tun. Und
aber das ist schon wahnsinnig, so der Ausdruck, den ihr braucht. Ich muss auch eine gute Performance bieten daheim.
Ja, ja, klar. Das ist schon auch wichtig.
Das ist ein grosser Anspruch. Ihr habt in jedem Bereich von eurem Leben hohe Ansprüche. Ja. Beruflich, ja. Als Mutter, ja. Als Ehefrau. Ja. Müsst ihr eine gute Performance bieten?
Ja, das ist schon mein Anspruch. Das ist auch ein bisschen gefährlich. Da geht es so ein bisschen in Perfektionsrichtung und in einen hohen Anspruch an sich selber.
Und was für einen Preis zahlt ihr da?
Ja, da zahle ich immer wieder mal einen Preis, das mich zusammenleitet, oder? Weil ich bin in einem hohen Tempo unterwegs in meinem Leben. Ich fahre schnell, sozusagen, nicht nur wirklich. Ich habe ab und zu mal einen Fahrausweis los. Aber ich bin so...
Hätte ihr darum jetzt alle herfahren?
Nein, jetzt habe ich gerade wieder einen, das ist gut. Also so häufig kommt es nicht vor, aber das ist ja schon vorgekommen. Nein, ich habe viele Projekte, ich fahre alle gleichzeitig und dann eben noch privat möchte ich auch gut daheim sein. Und natürlich habe ich auch Freunde und dann habe ich noch drei Gottenkinder und dann habe ich noch mein Zumba, das ich unterrichte und dann wird es manchmal ein bisschen viel. Und dann kann es schon mal sein, dass dann mein Körper so kurz vor Weihnachten noch einen Ellenbogenbruch
produziert
und dann mich einfach ausschaltet. Und dann ist man mal einfach knocked out. Oder wo die Kinder klein waren, kann ich mich auch noch gut erinnern, habe ich einfach einmal, bin ich mal in der Küche gestanden und habe gedacht, so, jetzt müsste ich einen Shoppen machen und eine Milch aufschneiden. Aber die Milch steht 2 Meter da von mir am Boden und in einem Viererpack. Und ich muss eine Schere haben, um jetzt noch den Viererpack aufschneiden und dann die rauszerren und dann die noch aufschneiden. Und das schaffe ich jetzt nicht mehr. Und da habe ich gewusst, jetzt ist nicht mehr gut. Und damals war ich noch in der Privatwirtschaft und einen super Chef. Ich habe ihm dann gesagt, ich glaube, jetzt bin ich am Ende. Und er hat gesagt, du packst jetzt dein Zeug und du machst jetzt einfach off und du sagst mir etwa wie lange und ich organisiere mich und dann bringst du mal dein Leben in Griff. Ich hatte eben eine Tochter, die nicht geschlafen hat. Das war also tibetische Tortur, 15 Mal auf in der Nacht. Da ist man einfach nur noch das Frack, oder wenn man den Autoschlüssel im Kühlschrank wiederfindet, dann ist einfach etwas nicht mehr gut. Und also das sind so Elemente, die es dann mich so aus der Bahn raushaut, oder? Vielleicht 2-3 Monate wirklich ab von der Schiene. Jetzt musst du dein Leben neu organisieren, musst nochmal drüber, was gibst du ab, was hörst du auf, was organisierst du anders, brauchst du Unterstützung, jetzt so nicht mehr. Dann mache ich das wieder und kaum ist es gut unterwegs. Dann fange ich wieder an beschleunigen. Das ist einfach ein bisschen so.
Dann hört jetzt persönlich aus dem Werdenberger Kleintheater Fabrikli in Buch St. Gallen mit der Maya Onken. Sie ist eine Rednerin, hervorragende Rednerin, Coach und Fachfrau für Frauenthemen. Und mit dem Musiker, Komponist, Sänger und Entertainer Martin Ulrich. Wir haben jetzt gehört, Maya Onken hat schwierige Zeiten gehabt. Was war eure schwierigste Zeit im Leben gewesen? Oder ist? Ich weiß nicht.
Hat ein paar gegeben. Ich habe mich auch erinnert, als sie geredet haben, Franken. Es hat auch Zeiten gegeben, in denen ich in eine Richtung gerannt bin, gesprungen, wo ich dann gemerkt habe, da geht nichts mehr. wo auch von außen immer mehr Widerstand gekommen ist und immer auch, ich bin ja bereit gewesen, zu sagen, okay, anders, habe gleich nicht wollen. Und dann hat es mich auch fast müssen eigentlich brechen, auf eine Art. Und so Zeit hat es gegeben. Und eine war vielleicht wirklich mit 28 irgendwie dort gewesen, umeinander. Dort hat es mich recht verschleudert. Und dann bin ich wirklich an Grenzen gekommen, von, wie soll jetzt da genau funktionieren, das ganze Leben? Wie soll die Musik funktionieren? Die Stimme war wirklich weg gewesen, eigentlich kaputt. Und dort hat es mich ja, hergelegt und ich wieder neu zusammenbauen.
Und jetzt hat er eine ganz besondere Herausforderung. Die sind nämlich vor ein paar Monaten Vater geworden.
Jawohl.
Lächelt freundlich. Und wie ist das?
Ja, das ist sehr schön. Also, da gibt es verschiedene Seiten natürlich. Aber jetzt rein einfach mal das Baby an sich. Sie haben es
wunderbar. Im Arm zu haben?
Ja, das gibt es gar nicht. Dann das warme Ding und dann schaut es einem an und jetzt fängt es schon an zu lächeln. Man meint ja, es lächelt zu einem her. Und das ist wunderbar zum Schauen. Also wirklich, das ist jetzt nicht geglaubt. Vorher redet man ja viel und man kommt da viel mit über. Ich bin auch schon 39 Jahre, nicht gedacht, dass jetzt da noch ein Kind ein Thema wird. Und das ist dann eigentlich so gekommen, passiert. Und dann ist es wunderbar. Also wirklich, das ist das dort. Und dort schaltet sich dann etwas ein, wo wirklich eigentlich das Denken abschalten. Das ist so gemütlich, wenn das so da liegt und man schaut es einfach an. Das ist wahrscheinlich einer von den Momenten, wo ich einfach mal dort bleiben kann, ganz lang, ohne dass ich irgendwo noch etwas anderes denke, was ich noch müsste, was morgen ist, was in einer Woche sein soll, was ich eigentlich gestern abgeben soll und der ganze, das ist dann weg. Dann schaust du es einfach an und das ist faszinierend. Das ist sehr schön.
Ihr lebt in Geiss im Appenzell und eure Frau und das Baby wohnen in St. Gallen und ihr zügelt jetzt auf St. Gallen, aber nicht in die gleiche Wohnung.
Das ist so.
Warum?
Das ist mir ein bisschen, also persönlich ein bisschen zu eng. Also erstens ist es ein kleines Haus und ich hätte dort mit meinem ganzen Blut gar nicht Platz. Man könnte es auch anders machen. Ich finde, ich brauche auch recht viel Freiheit, dass ich das machen kann, was ich mache. Ich brauche viel Luft und Platz. Und da kann ich nicht dort so leben, wie ich mir das vorstelle. Und jetzt ist da mal ein neuer Schritt, dass ich von Gäse, der eine halbe Stunde weg ist von St. Gallen, und die hier und her, das ist zu weit, gehe auf St. Gallen, bin ich näher. Da ist schon mal ein bisschen etwas möglich von näher oder von Zufall oder von komm, wir gehen da mal rasch und oder so irgendetwas. Aber gleich ist es noch etwas, wo ich daheim bin, dort bin ich daheim und dort arbeite ich. Ich arbeite und daheim ist für mich verbunden.
Was sagt eure Frau dazu?
Ja, zum Teil hat sie nicht so Freude. Nein, sie wünscht sich da etwas anders. Und da ist sicher immer wieder ein Punkt, wo man aneinander sagen, nicht geraten, sondern miteinander schauen, was passiert. Es ist ja eine Möglichkeit, es kann sich noch entwickeln, wohin auch immer, wie auch immer. Momentan finde ich es so gut. Sie hätte sich das wahrscheinlich anders gewünscht. Aber es passt so. Ja.
Maja Onkel, die schauen sehr aufmerksam, hören sehr aufmerksam. Was weiss das Paar zu eurer Beratung? Was würdet ihr denen, wo würdet ihr her wollen mit denen? Oder was sie nachfragen?
Ja, also da würde sowieso ja, nicht ich bestimmen als Coach, sondern würde ja eben nur beraten und begleiten in ihrem Prozess. Das wäre jetzt wahrscheinlich eine von den schwierigen Paz-Situationen, oder, wo jeder so ganz eine andere Bedürfnispalette hat. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass der Herr Ulrich mit seinem künstlerischen Unternehmungstum seine Freiheit braucht und auch muss können in der Nacht einmal durchschlafen, damit er am nächsten Tag frisch und munter auf dieser Bühne steht und nicht Nacht wandelnd mit dem schreienden Kind kann verbringen. Wahrscheinlich machen sie so Einsätze mal so zwischendurch, nehme ich an.
Also, nein, es ist eben so, dass es sie dort recht gut durchschlafen. Also dort haben wir riesen Glück.
Da haben sie Glück.
Ja. Das ist immer gut. Also Frau Onken anders.
Ja, ich habe beides gehabt, gut und weniger gut natürlich. Also eben, dass wahrscheinlich die Frau ihn auch liebt für der Künstler-Spirit wahrscheinlich auch so zusammengekommen sind. Und der hat jetzt seinen Preis. Aber jetzt ist er ein kleines Kind und das tut nochmal die Spielregeln neu definieren. Voilà. Und das Kind hat natürlich jetzt noch nicht so viele Ansprüche. Aber wenn dann der kommt mit drei und sagt, Papa, bleib da, wieso gehst du weg? Dann wird es natürlich nochmal anders, oder? Dann kann es sich auch vielleicht nochmal entwickeln.
Genau.
Okay. Und ich denke jetzt auch, ich kann auch gut nachvollziehen natürlich von ihrer Partnerin, dass sie sich etwas anderes wünscht. Also ich weiss das noch einmal von mir. Ich habe meinem Mann auch so Möglichkeiten ermöglicht, noch Musik zu machen und dann wegzugehen am Abend. Und wenn man dann aber gerade so einen schwierigen Moment hat mit dem Kind und man selber nicht mehr mag und dann das Kind brüllt und ist hässig oder irgendetwas, dann denkt man, wieso ist jetzt nicht noch mal jemand da? Oder? Mhm. Und dann hat man so ein gewisses Aggressionspotenzial, das sie dann sicher auch mal so abbekommen. Oder ja, auch eine Enttäuschung oder so. Also von dem her, denke ich, sind sie ja jetzt ein bisschen dran an der Annäherung.
Ja, und sicher mal ein Schritt. Das war für mich auch ein Schritt, dass ich dort wirklich runterzügle. Und es kann sich ja entwickeln. Aber man muss wirklich schauen, wie es der kommt.
Ja. Es ist alles noch nicht so ganz klar.
Ja, ja,
mein Onkel, vielleicht kommen Nein, Sie ja dann noch zu euch in eine Beratung ja, oder so. Wer weiß. Also, 1975 seid ihr Martin Ulrich in Olten geboren. Mhm. Euer Vater war Arzt. Eure Mutter hat musikalische Früherziehung unterrichtet. Hat sie euch auch musikalisch früh erzogen?
Ja, bin aber freiwillig dorthin. In die Erzeugung, weil sie hat bei uns daheim stattgefunden. Ich bin einfach reingeraten und bin einfach einer von den ersten. Und ganz, ganz jung, ich weiß gar nicht mit wie vielen Jahren, ich glaube wirklich ganz frisch bin ich schon dorthin gekommen und habe geschaut, wie die Töne, dort hat es ein Nestchen gehabt und man hat pro Session, könnte man sagen, ein Tönchen bekommen. Und die haben eben auch schon ein Tönchen dann über Bing. Und dann hat man am nächsten Mal Bing bekommen und am übernächsten Mal Bing. Und dann kommt man mit der Zeit einen Ton.
Tonsalat.
Tonsalat, ja. Es hat ja dann schon noch so ein Racket, wo man es einordnen muss. Und dann hat es eins nach dem anderen. Also man kommt mit über, oder ich habe sehr früh mit überkommen, wenn ein Ton ist. Und ich glaube, da habe ich dann das ganze Leben können, einfach dann im Blut gehabt. Also ich glaube, ich habe mir einfach mal studiert, wieso der Ton, wieso das Gehör. Und ich habe das Gefühl, ich komme vielleicht ein bisschen von dort. So wie vielleicht für Sie schon früher da mitbekommen haben, habe ich schon früher den Ton mitbekommen.
Sie sind dann ins Lehrerseminar gegangen, sind aber eigentlich nicht Lehrer geworden. Sie haben einen einzigen Tag unterrichtet. Warum das?
Ich habe wieder aufgehört. Das ist ein Blödsinn. Nein, stimmt nicht. Nein, ich bin Lehrer, also das ist mein erster Beruf. Und habe nachher dann, die Musik hat mich schon während dem Lehrerstudium genommen. Sage ich so, oder? Eine Berufung ist, man wird gerufen. Und ich habe dort schon Musik gemacht und immer Musik gemacht. Eigentlich nach dem Lehrersemi, baff, habe ich dieses Projekt gehabt, das, Filmmusik, dann bin ich ins Theater, dann haben wir die Gruppe gehabt, das war eben eine Acapella-Gruppe, Hopper Masam, die haben wir dann weiterentwickelt und so weiter. Es ist dort so aufgegangen, dass es für mich nicht nötig war, dass ich jetzt Lehrer den Gang unterrichte, sondern ich habe mich dafür die Musik eigentlich passiv entschieden.
Und von dieser Musik hätten wir sehr gerne jetzt eine kleine Kostprobe. Ihr habt nämlich euer Eiholz dabei. Und also das euer Sample-Gerät. Und ihr könnt uns einfach wirklich von null auf erklären, was ihr eigentlich macht.
Das mache ich gern. Also das ist das Eiholz ist eigentlich der Spitzname. Und Eiholz heisst es warum? Weil es wireless ist. Und jetzt die es daheim nicht sehen, es ist ein Holz. Ein wunderbares Riesenholz aus dem Appenzellerland übrigens. Da hat es 7 blaue Knöpfe drauf. Ich kann es einfach auf die Knie legen. Und vielleicht kann ich da mal ins Mikrofon reinreden. Jetzt kommt da etwas. Und dann, wenn ich zum Beispiel hier auf den einen blauen Knopf drücke, dann fängt es an aufzunehmen. Und es nimmt dann dauernd auf. Und wenn ich dann wieder auf den ersten blauen Knopf drücke, dann fängt es an aufzunehmen.
Und es nimmt dann das ist jetzt das, was er aufgenommen hat?
Das ist jetzt kommt schon wieder da, wo ich aufgenommen habe. Jetzt kann ich zum Beispiel den nächsten blauen Knopf drücken und dann nimmt es eigentlich etwas Neues über die erste Spur darüber hinaus auf. Und dann zum Mal kommt dann da. Kommt denn das auch? Und
vielleicht kann ich jetzt zum Beispiel noch eine höhere Stimme machen, etwas drüber sagen, das nimmt immer noch auf und plötzlich kommt dann da.
Oder die tiefe Stimme, ja. Dann können wir es auch wieder zum Malen. Kommt dann auch die tiefe Stimme, ja.
Und so, wenn es mir langweilig ist, kann ich mit mir selber quatschen.
Ja, das ist lässig. Ihr könntet ja uns jetzt eine kleine Nummer machen mit irgendwie persönlich Onken und O an Ostern oder so.
Onken an Ostern. Also ich habe da nicht nur Sprachduft, sondern zum Beispiel Schlagzeug mache ich mit dem Mult und selber Beatbox. Also eigentlich Musik, das ist eine Musikbox. Ist übrigens ein Instrument, das heisst Symphonium. Das ist nur der Spitzname Eichholz. Symphonium. Und dort tönt es so, Schlagzeug. Wenn ich jetzt da drauf tue, dann ist es drauf. Und jetzt ist es schon ziemlich ein Groove, oder? Am Sonntagmorgen, aber Schlagzeug allein hat noch nicht den Groove, den wir brauchen. Darum gibt es noch einen kleinen Bass oben drauf.
Persönlich am Sonntagmorgen ist Osteronken, wo ist der? Persönlich am Sonntagmorgen ist Osteronken, wo ist der? Persönlich am Sonntagmorgen ist Osteronken, wo ist der? Persönlich am Sonntagmorgen ist Osteronken.
Persönlich!
Wir wollen ja etwas sagen.
Und dann nehmen wir hier mal Frau Onken. 3, 4.
Osterhase, Osterhase, hey, das ist cool. Osterhase, Osterhase, hey,
das ist cool. This is the paw of Mrs. Onken. And yes, Mrs. Kirchmann, please.
Osterhasli, 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 Osterhasli,
Osterhasli, Osterhasli, Osterhasli, Osterhasli, Osterhasli, Osterhasli, Osterhasli, Osterhasli, Osterhasli, Osterhasli, Osterhasli, Osterhasli, Osterhasli, Osterhasli, Osterhasli, Osterhasli, Osterhasli, Osterhasli,
Osterhasli,
super.
Martin, oh, was treibt euch auf die Bühne? Ihr seid ja nicht so, wie soll ich sagen, nicht so der Tada, da bin ich, wo ich bin. Heute Morgen habt ihr schon eingerichtet, ganz unauffällig, mit der Technik kommuniziert. Was treibt euch auf die Bühne?
Das ist sicher mal die Musik, klar. Die Musik ausleben, klar. Dürfen den Beruf machen, mit Leuten teilen. Ich frage mich da manchmal auch. Ich weiss es nicht so genau. Ich weiß es wirklich nicht so genau, aber es scheint mir wirklich ein enormes Bedürfnis zu sein, weil ich mache wahnsinnig viel dafür, ich arbeite sehr viel dafür, ich mache es wahnsinnig gern und zahle zwischen ihnen auch Preise, die dann halt konsequent sind.
Ihr seid auf der Bühne sehr konzentriert, sehr strukturiert. Ihr seid auch physisch dort eigentlich da mehr wie ein Artist als wie ein Sänger. Ihr habt auch so ein Kleid an, das sehr eng ist. Also ihr könntet auch ein Tänzer oder ein Eiskunstläufer könntet ihr sein. Also sehr, sehr kontrollierte Show. Ist das euer Wesen? Entspricht das euch?
Ich glaube schon, hat etwas, ganz klar. Zudem ist Loop eigentlich, also Loop, die Technik aufeinander aufschichten. Da muss man sehr kontrolliert hergehen, weil wenn das erste zu laut ist, ist das nächste nicht mehr hörbar. Und man muss genau wissen, wo es durchgeht. Und das ist eigentlich sehr mathematisch, bei mir selber erstaunt. Aber ich habe mich eigentlich immer wieder entdeckt und es ist mir immer wieder rückgemeldet worden, die Kontrolle, sagen wir jetzt auch Lust, ist da. Und die dann so in Musik ummünzen, macht Spass. Und die negativen Seiten der Kontrolle lassen wir jetzt mal weg.
Kontrolle, Maya Onken, was ist das für euch für ein Thema?
Natürlich ein tägliches Thema. Ohne Kontrolle geht für mich gar nichts. Aber es muss eine gute Kombination geben zwischen Kontrolle und Kreativität. Mhm. Weil wenn die kommt, dann muss man sagen, okay, ich gebe einen kontrollierten Rahmen für die Kreativität. Bis dann. Und dann muss ich es halt dann haben. Oder dann muss ich aufhören, weil dann wieder ein anderer Teil kommt. Und von dem her versuche ich das auch unter den Hut zu bringen, diese zwei Sachen.
Ihr seid ja beide, habt einen eigenen Betrieb, ihr seid nicht angestellt, ihr seid Chefin von der Onken Academy, das ist ein Ableger vom Frauenseminar Bodensee, wo eure Mutter gegründet hat, wo ihr auch als Geschäftsführer seid dabei gewesen. Jetzt habt ihr euer eigenes Geschäft. Martin, ihr habt auch euer eigenes Geschäft. Und ihr habt eigentlich nicht ein Produkt, das ihr verkauft, respektive ihr seid selber das Produkt. Mhm. Wie fühlt sich das an? Ich bin mein Produkt, das ich verkaufe. Vorteile, Nachteile.
Super fühlt sich an, weil man ist wirklich frei. Da merke ich immer wieder, wenn ich sehe, wie... Also man ist frei natürlich nicht unbedingt, weil man ist dann auch in Zwängen, die man dann machen muss. Aber grundsätzlich kann ich als eigener Chef entscheiden, was ich machen will und was ich tun will. Natürlich mit allen Umständen. Und das ist eine grosse... Also für mich super zum Erleben. Und natürlich das andere kommt, der, der sagt, du bist zwar, du musst aber dann springen. Dir schaut niemand. Du musst es züchen und du züchst dann praktisch vieles oder fast alles. Du bringst dich selber in Move rein. Und selbst ist dann teilweise streng. Dann gelustet es mir wieder rüber zu schauen, eine normale Anstellung, wo man dir sagt, was du zu tun hast, wo man sagt, okay, und am 5 Uhr draussen ist.
Ja. Also bei mir ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Ich habe natürlich Produkte. Ich habe ein Schulungsprodukt wie eine Kursleiterausbildung mit einem Abschluss und Coaching-Ausbildung und psychologische Ausbildungen. Aber die haben dann so einen Kleber drauf, à la Onken. Also man kann ja das verschiedene Art unterrichten. Und von dem her ist es so, das, was ich dazugeben darf, oder? Zum Teil sind das sogar vorgeschriebene Settings, also ein Web 1, der hat ein Curriculum, den muss man unterrichten, aber wie man den unterrichten kann, das kann ich jetzt selber gestalten mit meinem Team zusammen. Und ich nehme noch mal das so auf von innen her, Ulrich. Also ich kenne das natürlich auch. Ab und zu der Wunsch, oh, lag, einfach können wir 5 Uhr wieder gehen, oder? Und dann am Abend hockt man da irgendwo mit Freunden und denkt nicht eine Sekunde, was noch alles zu tun ist. Und andererseits sage ich mir, ich möchte aber all die Kreativität ausleben und ich bin eigentlich auch nicht mehr vermittelbar. Ich glaube, es wird kein Chef mit mir aushalten. Oder keine Chefin. Also, ich zu viele eigene Ideen haben und da gibt auch darum immer ein bisschen Unruhe mit meiner Mutter, weil sie auch so eine starke Person ist und wir ja zusammen in der GmbH arbeiten, oder? Und zusammen da leiten, da müssen wir uns immer ein bisschen abgleichen. Von dem her ist mir da einfach mehr wert, dass ich meine Gedanken umsetzen kann, meine Kreativität umsetzen und auch mal in anstrengenden Zeiten müssen halt dann stehen bleiben, oder? Verantwortlich sein für viele Mitarbeiter und Löhne und da muss ich jetzt innen und da muss ich stehen und da muss ich raus und bis dann. Und da ist halt dann manchmal schon eine Nachtschicht dazu oder mal ein paar schlaflose Nächte, das gehört. Das ist included im Programm, oder?
Bei euch auf der Homepage beschreibt ihr ja euer Produkt und da kommen sehr viele so Worte vor wie «Ich bin immer in Bewegung, mit Tempo und Humor, unterrichten meine Herzberufung, Begeisterung für das volle Leben» und unter dem Motto «Alles ist möglich». Das sind für mich manchmal so ein bisschen, sorry, ein bisschen Modewort, wo ich denke, nein, es ist nicht alles möglich. Der Zeug geht einfach nicht, weil ich bin, wie ich bin. Aber anders ist möglich. Mhm. Wie steht ihr zu dem? Ist alles möglich?
Ja. Also ich muss es schon noch ein bisschen differenzieren. Ich glaube daran, dass wir oft nicht unser ganzes Potenzial leben. Dass wir wie einen Teil leben, der jetzt in diesem Setting, wo wir uns auserwählt haben, auch familiär oder beruflich, dass wir vielleicht nur ein Drittel wirklich umsetzen können. Oder sogar lebensphasentechnisch sogar manchmal noch weniger. Weil man einfach muss zurückstufen aufgrund von irgendeinem Umstand. Und dieser Umstand, der sagen dann immer die Leute, ich kann ja nichts dafür, es ist eben so. Und darum kann ich halt nicht. Und ich sage immer, man könnte mal anschauen und sagen, was für Potenzial ist noch oben. Oder? Und wenn ich Ihnen zum Beispiel zuhöre, Herr Ulrich, Sie haben Ihr Potenzial erkannt und Sie leben es und Sie haben darum so Freude. Weil das ist Ihres, das ist die Berufung. Und ich bin über überzeugt, dass viele Leute noch nicht bei dieser Berufung und beim Herzblut angelangt sind, sondern in einem angelernten Beruf halt durch verschiedene Abzweigungen im Leben die Eltern gefunden, mach doch KV, das ist eine gute Lehre. Und dann, oder, da hat es eines andere ergeben, aber eigentlich liegen da noch ganz andere Schätze.
Aber gibt es nicht manchmal schon fast ein bisschen wie einen Druck, wo man sagt, ja, du musst unzufrieden sein mit dem, was du hast, weil du müsstest jetzt noch dein Potenzial suchen und ganz ausleben. Es ist auch so ein bisschen, manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Druck.
Ja.
Darf also, man nicht einfach auch zufrieden sein oder halb zufrieden, und es ist gleich noch gut genug?
Das ist ganz wichtig. Wenn jemand zufrieden ist, ist doch alles gut. Dann rüttle ich nicht, dann tue ich... Oder wenn jemand sagt, es ist gut, so wie es ist, ich habe mir das eingerichtet, wie es ist, ich habe jemanden, die mal vor mir Menschen in der Beratung, die sagen, die haben mir mein Leben jetzt so eingerichtet, damit der Job erfüllt mich nicht. Aber es ist okay, weil ich habe noch andere Sachen, die mir Spass machen. Ich möchte es nicht verändern. Dann ist alles gut. Aber oftmals, sage ich jetzt gerade immer so in Lebensumbruchsphasen, spüren die Menschen die Unruhe. Sie spüren, hey, eigentlich ist noch etwas. Oder ist denn da alles gewesen, oder? Wenn man so in eine nächste Phase hineingeht, es sind dann einfach so Anzeichen, oder Träume werden, also wirklich Träume kommen immer häufiger und man spürt, es macht sich etwas bemerkbar, wo eben nicht Zufriedenheit fördert. Dann, finde ich, sollte man hinschauen. Und dann kann man wirklich noch mal gehen, Schatz, Abenteuerreise auf Schatzsuche. Dort findet man dann Perlen und noch neue Ecken. Und dann kann man schauen, was integriert man von dem anderen noch in das bestehende Leben. Ich würde nicht sagen, alles hinwerfen, weggehen nach Amerika und so. Das ist unverantwortungslos. Also das hat keinen Sinn. Das muss man immer alles im Rahmen sehen. Nur wenn jemand merkt, es ist mehr herum, dann kann man hinschauen und noch Schätze heben. Und wenn jemand sagt, alles wunderbar, und so
oder halb wunderbar.
Ja, so Phase kenne ich auch von meinem Leben. Wenn ich sage, jetzt mal so können wir es stehen lassen, alles gut, dann ist doch das wunderbar.
Aber Martin Ulrich, gibt es eine Richtung, die ihr nicht weiterentwickeln wollt, ins Beruf, wo ihr sagt, das ist jetzt alles schön und gut, aber jetzt muss noch etwas kommen?
Ja klar, da gibt es ganz viel. Also wenn ich für mich ist es, ich finde, alles ist möglich, dort mich auch mehr führen bringen oder erweitern als die vielen. Und alles ist möglich, ist kleiner als das und das ist unmöglich. In mir persönlich. Und dann tut mir über den Satz, alles ist möglich, gut, weil der bringt mich weiter. Und das sind verschiedene Sachen. Also, ja, also, wenn es jetzt konkret.
Ja, konkret.
ich würde gerne sich in der geschäftlichen Welt dort Fähigkeiten entwickeln, von zum Beispiel sich zumuten, Mut haben, darauf zugehen, die ich bis jetzt erst entdecke. Quasi. Das ist jetzt zum Beispiel etwas.
Sich zumuten, wie meinen Sie das?
Zumuten mit einer mutigen Idee, darauf zugehen, auf etwas, wo du denkst, oh, also da kommt dann wieder das Große, das sagt, das schaffst du nicht, das ist nicht möglich. Wahrscheinlich schaffst du das nie so.
Nein, das finden die Leute nicht gut, das kapieren sie nicht. Ja,
und du weißt doch, du müsstest zuerst wahrscheinlich sein. Und da auch noch, und dann selber auch noch. Und das sind die ganzen verschiedenen Stimmen, die ich höre. Und dann aber gleich das Zeug auf die Seite schieben und dann dran hergehen. Wagen, sich zumuten, wagen. Mhm. Also wenn dort ich noch mehr, das interessiert mich zum Beispiel. Ja. Und dort fühle ich mich wahnsinnig zurückgebremst, über Jahre. Jetzt ich und kann immer wieder einen Schritt machen. Und das ist sensationell.
Genau. Und das ist das, was ich am liebsten mache in meinem Leben. Die inneren Stimmen, die inneren Saboteure, die mich daran hindern, eigentlich das zu machen, was es mir wirklich lustet, die mich immer wieder abbremsen, die anschauen und mit denen arbeiten und sagen, hey, was brauchen die, dass die mal einen Moment still sind? Oder gibt es nicht noch andere Stimmen, die sagen, hey, du hast da eine Stärke und du gehst dazu? Und den inneren Dialog da zu führen und auch die andere Seite zu stärken, das ist eigentlich das, was ich am meisten in dieser Onken Academy in diesen Schulungen mache. Mhm. Einfach da auch das Bewusstsein überhaupt. Wer redet da mit mir in so einer Situation? Jetzt müsste ich mich entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Da habe ich ja immer ein ganzes Theater in mir drin mit verschiedenen Stimmen, die dann sagen, nein, das kannst du nicht bringen. Nein, was denken die anderen? Nein, das ist viel zu
viel. Das seht ihr auch.
Das habe ich doch ab und zu auch. Ja, ja, Logo.
So sieht er aber
also die anderen nicht. Das habe ich, der Satz, was denken die anderen, das habe ich nicht mehr. Die Stimme habe ich eradiert. Aber natürlich auch manchmal so, schaffe ich das? Bringe ich das an? Und dann habe ich einen anderen Teil, der sagt, das schaffe ich und alles ist möglich. Und dann müssen die miteinander konferieren und vielleicht auch mal Verhandlungen führen. Und dann muss man vielleicht noch einen Plan B entwickeln, damit die unruhige Stimme auch zufrieden ist. Und die weiss dann, also wenn es schief geht, dann kann man ja dann noch das machen. Und dann gibt sie mir dann die Erlaubnis, dass sie es machen. Oder das sind innere Verhandlungen, die haben wir alle, glaube ich. Und die so zu erkennen, rauszufiltrieren, vielleicht denen müssen wir mal auch einen Namen geben. Oder? So... ich habe da schon gewisse Namen bei mir. Ja, also ich habe so eine Hildegard in mir. Das ist so eine strenge mit so einem Tupf da oben.
Mit einem Bötchen?
Ja, so, so, so ein bisschen wie die, von die Nanny von der Heidi. Ich weiß gar nicht mehr.
Tante Dete,
oder? Ja, irgend so ganz eine strenge Haushälterin, die mir sagt, und du machst und du tust und so, und das ist also nicht möglich, und bis um 5 Uhr, und das muss aufgeräumt sein. Oder? Also, die macht mich ziemlich fertig. Und dann habe ich aber
denen müssen wir ab und zu sagen, ja, innere Hildegard, jetzt, ja,
jetzt
klappe.
Einfach
Hildi.
Hildi, jetzt Hildi. Musst ruhig sein und musst mal einfach... Aber zum Glück habe ich auch noch so eine glitzerglimmernde Disco-Queen in mir, so Bonnie M, oder so ein bisschen, hey, Rocket, Gang auf Bühne, Showtime. Und die zwei, die haben es haben nicht so gut miteinander. Oder? Und da bin ich auch in Verhandlung. Ja.
Martin Ulrich, was macht ihr heute noch? Geht ihr noch Eier tutschen mit dem Baby?
Ja. Kaum ein Ei Fans ist etwa so gross wie ein Fußball.
Ja.
Das ist ein ganz kleines. Ich sehe sie jetzt gerade noch, ja. Ganz cool. Dann gehen wir go. Zuerst gehe ich zu der Familie, zu der Herkunftsfamilie. Dort tun wir etwas zusammen essen, die Family. Und dann gehen wir Eier werfen.
Ui.
Und zwar nehmen wir Eier. Also das sind
rohe?
Nein, nein, gekochte. Schöne, farbige Eier. Also die haben es vorbereitet. 30. Ja, wie viele Eier hast du bereit? 30 Stück hat sie bereit. Dann gehen wir auf Kinderfestplatz Wiese. Das ist hier oben in St. Gallen. Eine schöne Wiese. Dann gehen wir dort Eier werfen. Und das ist eine alte Tradition aus dem Appenzellerland. Früher haben sie die Eier über die Häuser rübergeworfen. Aber die gehen nicht kaputt. Weil wenn hinten Wiese ist, dann gehen die Eier nicht kaputt. Und das ist das, was niemand glaubt. Also wir gehen jedes Jahr, und das ist eine Tradition in unserer Familie, die schon lange ist, wir werfen die so weit man kann. Sie gehen nicht kaputt. Sie fallen am Boden. Das ist so gemacht von der Natur. Und das finde ich faszinierend. Die gehen nicht kaputt. Ausser sie fallen auf eine Steile. Dann brechen sie auseinander, aber größtenteils gehen sie nicht kaputt. Und das ist unser Sonntags-, Ostersonntagsbrauch.
Dann gehen wir doch auch noch Eier werfen. Ich hoffe, ihr habt auch noch Gelegenheit dazu. Schön, dass ihr da seid im Werdenberger Kleintheater Fabrikli. Und euch und meine lieben Gäste noch einen ganz schönen Sonntag. Merci.
Unsere Talksendung persönlich ist direkt aus dem Fabrikli Werdenberger Kleintheater zu Buchs, Kanton St. Gallen, gekommen. Gäste bei der Katharina Kilchenmann sind gewesen, Maya Onken, Autorin und Dozentin, und der Martin O., Stimmkünstler. Technik, Roland Fatzer und Thies Ganz. Die illustren Gäste bei meinem Kollegen Dani Vorler heute in einer Woche sind dann eine moderne Hex und ein ehemaliges Mitglied vom berühmten früheren Schweizer Gesangstrio. Die moderne Hex ist auch noch Museumsdirektorin und sie heisst Vika Meier-Spring. Und das ehemalige Trio-Mitglied heisst Marc Dietrich von Peter, Sue und Marc. Wenn Sie dort möchten, live dabei sein, heute in einer Woche, dann gehen Sie auf Baden, ins Tick, ins Theater im Kornhaus oder natürlich hören Sie am Radio am Morgen um 10 Uhr oder in der Wiederholung zu oben um 10 Uhr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.